Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 71 im Podcast für Schutz und Sicherheit. Letzte Woche hatten wir ja den Teil 1 zum Thema Brandschutz mit dem Herrn Jeckel von der Firma Telenot. Wir werden uns hauptsächlich über das Thema Melder oder Sensoren unterhalten und da wollen wir jetzt wieder einsteigen beim Thema Brandmeldezentrale. Dazu viel Spaß.
Jetzt haben wir ja diese ersten Komponente, die Zentrale mit Informationen versorgen, also Sensoren. Jetzt muss die Brandmeldezentrale natürlich diese Informationen weiterleiten. Und da gibt es auch drei Ebenen. Das eine ist die Öffentlichkeit im Gebäude, eventuell auch außerhalb, das typisch mit optischen und akustischen Signalgeber. Und dafür gibt es diesen typischen DIN-Warnton, also so ein abschwellender Ton, der die Leute zum Evakuieren, zum Gebäude flüchten und dann auf dem Sammelpunkt sich zu treffen veranlassen soll. Dann eine Übertragungstechnik, die entweder über eine stehende Verbindung, einen Hauptmelder, auf eine typische Empfangsstelle, klassisch die Feuerwehr, aufschaltet. Häufig über einen Konzessionär geregelt, dass ich dort eine spezielle, sichere, stehende Verbindung habe. Bei technischen Störungen, Ausfällen, Defekten oder zusätzliche Informationen ein bedarfsgesteuertes Übertragungsgerät, das den Servicedienst, Instandhalter oder auch Mitarbeiter oder Gebäudebetreiber informiert. Wenn nun die Feuerwehr zeitnah vor Ort ist, benötigt man auch noch eine Anzeige vor Ort, und zwar, dass die Feuerwehr die Anlage bedienen kann als Mensch.
Also, und dann.
Genau, richtig. Und jetzt kann man sich die Situation vorstellen. Bei uns hier in Deutschland gibt es rund 30 bis 40 verschiedene Brandmeldezentralen, die zugelassen sind. Und jeder Feuerwehrmann, egal ob Berufsfeuerwehr oder auch vielleicht einer von der Freiwilligen Feuerwehr, dem ist es nicht zuzumuten, dass er jeder dieser Zentralentypen kennt, weiß, welches Knöpfchen man drücken und wie bedienen. Weil da gibt es schon sehr unterschiedliche Bedienphasen.
Ja, ja.
Und deswegen wurde in dieser DIN festgelegt, unter anderem in der DIN 14661, wie ein Feuerwehrbedienfeld oder Feuerwehranzeigetableau einfach zu bedienen ist. Mit typisch nur 5 Tasten und auch in dementsprechend nur mit 7 LEDs und Anzeigen. Das heißt, man kann zum Beispiel sehr einfach die Akustik abschalten, eine Alarmmeldung zurückstellen, nachdem der Brand gelöscht oder falls es ein Fehlalarm gewesen sein sollte. Solche Sachen müssen einfach bedienbar sein, auch für einen Feuerwehrmann, der vielleicht, ich sage immer, den Vollschutz anhat, einen Handschuh, deswegen auch große Tasten einfach zu bedienen, weil die ja auch unter Zeitdruck, immensen Druck hier arbeiten und das muss einfach und klar verständlich sein. Deswegen ist diese genormte und einfache Bedienung sehr, sehr wichtig.
Okay. Jetzt, wenn es nachts um 3 brennt, wie kommen da die Feuerwehr überhaupt rein? Weil die haben ja die Schlüssel dann normalerweise nicht.
Sehr gut. Dazu gibt es einen weiteren Hinweis, der auch von dieser Feuerwehr- oder Brandmeldezentrale angesteuert wird. Und zwar eine Schnittstelle in Richtung Gebäudeschlüssel. Das nennt sich Feuerwehrschlüsselkasten oder Schlüsseldepot. Das bedeutet, in diesem Zusammenhang kann ein nach einer erfolgten Brandalarmierung und die Quittierung durch der Leitstelle eine zweiteilige Tür geöffnet werden. Das ist quasi eine Klappe am Gebäude, die eingezeichnet ist, besonders gekennzeichnet ist. Dort wird der äußere Deckel, der auch sabotageüberwacht ist und auch im Winter beheizt wird, freigegeben. Die Feuerwehr hat dazu eine Art Universalschlüssel, um an eine zweite Klappe zu kommen. Und da dahinter verbirgt sich der eigentliche Gebäudeschlüssel, damit die Feuerwehr keinen Einbruch Versuch oder große mechanische Aufwendungen, Sicherheitsaufwendungen überschreiten muss, dass sie einfach zügig zum Gebäude Zugriff hat.
Also einfach mal, wenn einer von den Hörern mal unterwegs ist bei größeren Firmen, mal ein bisschen an der Außenhaut schauen, da sind meistens so kleine Tresore eingebaut in der Wand irgendwo und das ist dann eben so ein Feuerwehrschlüsseldepot.
Genau. Hier rundet sich dann auch diese Rettungskette, also mit den Personen der Feuerwehr, die vor Ort ist, ab. Das heißt, sie hat diesen uneingeschränkten Zugriff zum Gebäude möglich, kann dann über dieses Bedienfeld, Feuerwehranzeigetableau, den Brand lokalisieren. Mit Feuerwehrlaufkarten weiß sie auch in Fällen, wo die Sicht zum Beispiel sehr schlecht ist, wie sie vorgeht, wo sie diesen Brandherd finden kann, kann über eingezeichnete Löschpunkte, wo vielleicht Hydranten oder ähnliche sind, Löschwasser zusätzlich zapfen oder einspeisen, wenn zum Beispiel auch eine Löschanlage im Gebäude ist, und dann diesen Brand ja unter Kontrolle bringen, stoppen, den Brand klassisch löschen. Das ist so diese letzte Teil dieser Rettungskette und das Ausführen davon.
Okay, gut. So eine Brandschutzmeldeanlage kann ja auch Löschanlagen steuern, automatische, ne?
Jawohl. Das ist wiederum in der organisatorischen und auch in der allgemeinen Planung zu berücksichtigen. Je nachdem, was für ein Gewerk ich habe, Beispiel, ich bin eine Raffinerie oder ich steuere oder ich produziere Feuerwerkskörper, dann möchte man natürlich, dass bestimmt der erste Löschschritt unternommen wird. Klassiker wäre zum Beispiel eine Sprinkleranlage, die ich haben kann, die also Gebäudeteile mit Wasser besprüht, benetzt. Es gibt spezielle Schaumlöschanlagen, die sich zum Beispiel auch auf Flüssigkeiten, die dann oben schwimmen würden auf Wasser und trotzdem weiterbrennen, mit Schaum benetzt werden. Und es gibt natürlich auch in EDV-Bereichen, wo man Wasser und Elektronik sich nicht gut tut, natürlich zum Beispiel Löschgase hat. Genau, CO2 oder auch Gase, die im gesamten Volumen vom Raum nur den Sauerstoff reduzieren. Und das ist eigentlich auch so das Geheimnis. Man kann einem Brand drei Arten von Energien oder Substrate, Quellen entziehen. Das eine ist die Energie, indem ich schon einen Raum herunterkühle oder dem Feuer die Wärmeenergie nehme, durch Löschwasser zum Beispiel. Das andere mit den Gasen wäre zum Beispiel durch das Ersticken, also indem ich den Sauerstoffgehalt reduziere. Und die dritte Variante ist, wenn ich zum Beispiel bei einer Produktionsfirma Ventile absperre, dass ich ihm den Brandstoff entziehe, also Flüssigkeiten, Gase oder feste Materialien, indem ich die aus dieser Gefahrenzone heraustransportiere. Also mit diesen drei Effekten kann man einem Feuer quasi die Energie oder die Grundlage entziehen. Und da greifen diese Löschanlagen ein.
Ja, sind immer der Kühleffekt, der Stickeffekt und der Hemm- oder Inhibitionseffekt, wie es so schön heißt.
Perfekt, genau, das sind die Fachbegriffe. Sehr gut, ja.
Gut, wie funktioniert jetzt zum Beispiel so eine Sprinkleranlage?
Da gibt es zwei Versionen. Und zwar ist entweder das gesamte Rohrleitungsnetz unter Druck gehalten, und zwar schon mit Flüssigkeit, in Bereichen, die frostgefährdet sind, also zum Beispiel Treppenhäuser, Außenbereiche, weil ich Container vor meiner Lagertür stehen habe. Da habe ich ein System, das mit Luftdruck gefüllt ist, und man sieht ganz markant diese Sprinkler, also wo der Wasserstrahl durch ein Ventil auf einen kleinen Teller, der dann bestimmte Fächer oder Kerben hat, um diesen, wie so einen Regenpilz, dieses Wasser in den Raum zu schleudern. Und dieses Ventil wird durch so ein kleines Glasröhrchen, in dem inner so nette bunte Flüssigkeiten drin sind, zugehalten. In Abhängigkeit vom Durchmesser dieses Röhrchen und die Farbe der Flüssigkeit erkennt man, bei welcher Temperatur dieses platzen würde. Das heißt, bei zu hoher Temperatur kann dies auch autonom, ohne dass jetzt eine Brandmeldeanlage das speziell ansteuert, oder in bestimmten Bereichen auch direkt von der Brandmeldeanlage angesteuert werden. Und dann wird das kleine Röhrchen, das jetzt platzt, das Ventil freigeben und würde nun den Druckluft, beziehungsweise in dem Fall den Wasserstrahl freigeben. Sobald diese Löschanlage aktiv ist, gibt es sogenannte Strömungswächter, die in diesem Rohrleitungssystem sind, wo vielleicht auch mechanische Glocken, Läutwerke aktiv sind, wo Menschen sagen, Achtung, jetzt wird dieser Raum geflutet oder mit Sprühlöschanlagen oder mit Schaum geflutet. Und damit habe ich auch die Rückmeldung, dass das Löschsystem aktiv ist. Das kann auch wiederum die Rückmeldung für die Feuerwehr sein, die dann zum Beispiel je nach Löschungsart und zu erwartenden Brandlöschprodukten, zum Beispiel mit einer Löschwassersperre für Oberflächengewässer oder mit entsprechenden Dekontaminationsmitteln vor Ort ist. Und diese Sprinkler, also diese kleinen Sprinkler-Fässchen, die es da gibt, haben, wie gesagt, unterschiedliche Farben. Für normalen Bereichen lösen die so bei 57 oder 68 Grad aus, das wäre orange und rot. Oder zum Beispiel in der Nähe von Schwerindustrie, Hochöfen, Galvanikbädern gibt es dann auch Temperaturen, die weit über 100 Grad hinausgehen, weil dort regulär einfach höhere Betriebstemperaturen sind.
Okay, verstehe. Also nochmal zu Anfang Ihrer Ausführung, also diese zwei Arten nennt sich jetzt bei uns in den Anlagen die nasse und die trockene Anlage, also nass. Ist schon, Wasser steht an und trocken heißt, es wird erst im Fall der Fälle dann eben eingespeist in das System.
Richtig, genau, jawohl.
Jetzt kennen wir ja aus so amerikanischen Filmen, da kommt einer, hält ein Feuerzeug an die Sprinkleranlage und so ein Schmelzlot dran und schon kommt im ganzen Haus Wasser raus. Ist das in der Realität dann auch so?
Nein, nicht ganz. Also man muss wirklich schon sehr, sehr nah an so einen Sprinkler rangehen. Und es würde auch erstmal nur dieser eine, wo diese Temperatur platzt oder die überschritten wird, erstmal auch nur dieser eine Sprinkler auslösen, nicht das gesamte Gebäude. Tatsächlich, wenn ich Teile, einen Raum zum Beispiel, anfange mit Sprühwasser zu löschen, würde natürlich die Sensorik das erkennen, Druckabfall auf der Leitung, genügend Wasser nachführen, und dann würde ein Alarm ausgelöst, weil das ja kein regulärer Zustand ist, der sprinkelt oder loslöscht. Das heißt, nicht das gesamte Gebäude wird evakuiert, sondern erstmal nur die Bereiche, wo dieser scheinbare Brand erkannt worden ist. Also von daher sollte man natürlich nicht versuchen, dieses kleine Glasflächen zu zerstören, abzuschießen oder zu wärmen, dass es platzt. Es ist aber auch immer in der Deckenhöhe so weit oben, dass es wirklich den höchsten Punkt hat, dass dieser Löschpilz die größte Fläche natürlich erreicht. Umgekehrt auch, dass es nicht von einfachen Betriebsmitteln gestört oder zerstört werden kann, dass man den auslösen kann. Also es ist nicht ganz so dramatisch wie in den Filmen dargestellt, muss aber natürlich funktionieren, wenn es tatsächlich eine große Erwärmung in diesem Raum, in dieser Zone gibt, dass dieser Sprinkler aktiv werden kann.
Ja. Nebeneffekt ist natürlich auch, dass ich einen geringeren Schaden durch das Löschmittel habe.
Genau, das ist ein weiterer Schadensfall. Das Löschwasser selber mit eventuell allen Produkten ist manchmal gleichzusetzen mit dem Schaden, der durch einen eigentlichen Brand entstanden wäre. Und da muss natürlich wiederum wirtschaftlich die Grenze einbezogen werden, dass es der Brand nicht auf andere Bereiche übergeht. Deswegen ist der Vorgang zu löschen. Ähnlich ist auch schon vielen Leuten aufgefallen, dass in manchen Gebäuden, Treppenhäusern, auch von Parkhäusern zum Beispiel, ein orangefarbener Taster, also nicht der rote für die Feuerwehr, sondern ein orangefarbener zu finden ist und da steht RWA, Rauch-Wärmeabzug. Und das ist auch bei einem Produkt, wenn es eben starke Rauch- oder Qualmentwicklung gibt, dass man da bereits lüftet. Jetzt wird man sagen, Moment, dann facht man ja das Feuer eigentlich an. Jein, man muss dazu ganz klar sagen, natürlich kommt auch etwas mehr Sauerstoff dazu, aber A, verschwindet erstens Wärme, die das Flüchten oder auch Löschen sehr stark einschränken würden, weil sehr hohe Temperaturen bei einem Brand entstehen. Und zweitens auch die Sicht eingenommen wird. Also deswegen heißt es Rauch-Wärmeabzug, weil eben auch der Rauch aus dem Gebäude über Lüftungsklappen oder Luken entweichen kann. Und damit kann man natürlich auch schon lange bevor der Brand groß wird, erkennen, wo er ist, Löschversuche unternehmen. Deswegen wird das meistens organisatorisch und elektrotechnisch auch mit solchen Rauch-Wärme-Abzuganlagen gekoppelt. Das sind also Punkte, die zu dieser Brandschutzeinrichtung zählen, um Fluchtwege freizuhalten und Löschversuche durchführen zu können.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, ich bin jetzt hier nicht der Baufachmann, aber ich denke, in den neuen Gebäuden ist das ja bei den Flucht- und Rettungswegen, auch Treppenhäusern, ja automatisch zwangsweise vorgegeben, dass solche Rauch- und Wärmeabzugsklappen da sein müssen.
Genau richtig. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu den Menschen zum Schluss wieder hin. Wir als Fachleute kennen natürlich diesen DIN-Warnton einer Brandmeldeanlage, so ein sägezahnförmiger abschwellender Ton. Aber in Gebäuden, die zum Beispiel Verkaufsräume sind, Versammlungsstätten, gibt es ja viele Besucher, Gäste, die eben nichts von diesen Normwarntönen kennen. Deswegen auch noch hier oftmals der Hinweis, dass dann noch ein Sprachansagesystem versucht, zum Beispiel Klartext zu reden. Also mit einer beruhigenden Stimme, dass Personen ihren Einkauf oder Aufenthalt in so einem Einkaufszentrum unterbrechen sollen und auf gekennzeichneten Rettungswegen in Ruhe das Gebäude räumen sollen, weil dann erhält man eine klare Ansage, was zu tun ist. Und da hupt nicht nur irgendwo was, wo man sagt, betrifft mich das oder geht mich das nichts an, sondern mit einer klaren Ansage. Das wäre dann auch so eine Maßnahme, die dann so für Flucht- und Rettungswege gilt.
Und da natürlich wieder der Aspekt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma habe, wo ich auch Personen mit Migrationshintergrund habe, das dann auch gegebenenfalls in anderen Sprachen diese Durchsagen zu machen.
Sehr gut, sehr aufmerksam, dass man auch dieses natürlich mit berücksichtigt, genau.
Ja, gut, jetzt haben wir das Thema Brandschutz bzw. Brandmeldeanlage hier gut mal beleuchtet. Gibt es noch irgendwas aus Ihrer Sicht, was man noch ergänzen könnte?
Sie werden gleich merken, dass ich jetzt ins Schwärmen gerate, weil ich auch in dieser Brandmeldetechnik bin. Das würde fast schon wieder zu tief in die Sache reingehen. Vielleicht noch zwei so abrundende Sachen für spezielle Sondergebäude, vielleicht auch unter Denkmalschutz oder eben wenn diese Rauchmeldetechnik sehr, sehr unauffällig sein muss, gibt es zum Beispiel noch Rauchansaugsysteme, die über Rohre mit kleinen Bohrungen, so 3-4 Millimeter, Luft aus bestimmten Zonen heraussaugen in eine Kammer, in der ein sehr, sehr sensibler Rauchmelder ist, reinziehen. Das heißt, ich habe nur ein Rohrsystem, über das keine elektrischen Leitungen, Ströme fließen. Also was zum Beispiel auch in Ex-Bereichen, wo explosive Gase oder andere Mittel verarbeiten und keine Lichtbogen oder schaltende Relais zugelassen sind, interessant sind. Und ich kann diese Luft, die ich da reinziehe, dann auch entsprechend reinigen. Das heißt, auch in sehr staubiger Umgebung, zum Beispiel bei Hühnchenzüchtfarmen im Agrarbereich, sind Sensoren, die durch den Staub von Futtermitteln und Tierstreu und was es da alles gibt, die also von der Optik her zusetzen würden, sind in solchen Ansaugsystemen alle abgefangen, weil dieses Ansaugsystem zum Beispiel auch mit einer Reinigungsanlage Gegengas spült, also mit Pressluft zum Beispiel das reinigt, freipustet. Also das gibt also auch genügend Sensoren für spezielle Sonderanwendungen. Und wesentlich tiefer würde ich jetzt nicht einsteigen, weil das sind dann schon spezielle Lehrgänge und Kursinhalte, wo man dann ja schon fast von Formeln und Tabellen dazu braucht.
Das wird dann, wie gesagt, auch über den Rahmen hinausgehen, auch wie viel Melder man dann pro Raum bräuchte und so weiter. Das ist also alles, denke ich, hier. Zwei vielleicht noch ein Satz zum Thema Fehlfunktion, weil das ist ja auch etwas, was immer wieder vorkommt, dass es zum Fehlalarm kommt und dann die Feuerwehr andrückt, hier ein paar hundert oder tausend Euro, das der Spaß kostet. Gab es ja früher, wo noch in Gebäuden geraucht werden durfte. Manchmal ist dann so Rauchmelder angeschlagen, haben wir da 10 Raucher drunter standen. Wie ist denn da der Stand der Technik, um sowas nach Möglichkeit zu vermeiden? Weil jeder Fehlalarm natürlich dann auch hier das Interesse an einem Alarm herabsetzen und sagen, Leute, ja, das war jetzt der 10. Fehlalarm und dann ist es eben genau in dem Fall nicht der Fehlalarm.
Ja. Also die heutigen Sensoren, die sind schon relativ, na, intelligent will ich sagen, aber lernfähig. Die können sich an Umgebungsbedingungen anpassen. Also wenn so ein Melder in einem Büro ist, dann bekommt er mit, dass es relativ saubere Luft ist und tut auch schon seine Pegelanpassung in Richtung Sauberkeit nachführen. Sind es sehr umwelttolerante oder robuste Umgebungen, in Verpackungsbetrieben oder ähnlichen, führt er ganz langsam seinen Schwellwert nach. Und noch bevor er ganz blind wird oder sehr, sehr unsensibel, kann dieser natürlich Störungsmeldungen abgeben und sagen, ich muss entweder gereinigt oder ausgetauscht werden. Und ganz klar, die organisatorische, schon in der Planungsphase wichtige Entscheidung ist, gibt es Bereiche, wo vielleicht, Anführungszeichen, geraucht werden darf, oder wo zum Beispiel in Gebäuden eben, weil es eine Schleiferei ist oder wo es geschweißt wird, wo lackiert wird, wo es eben zum Beispiel Nebel immer permanent gibt, dass man gleich einen anderen Sensor nimmt, der eben nicht auf optische Partikel, Rauch, Ruß, Aerosol, sondern zum Beispiel thermisch arbeitet. Das heißt, schon bei der Planung wird berücksichtigt, welcher Sensor sicher auslöst und einen unsicheren Betrieb tolerieren kann. Also auch hier schon bei der Planungsmaßnahme und auch, dass der Kunde laufend befragt wird oder informiert, wenn er sagt, ich habe jetzt eine Raumnutzungsänderung, andere Maschinen, andere Produktionsweisen. In besonderen Bereichen zum Beispiel, wie man es auch in Hotels oder sonst wo sieht, in einer Raucherlounge, würde man, wenn man die Kenngröße kennt, weil eben da geraucht wird, zum Beispiel auf optische Rauchmelder verzichten und zum Beispiel thermische Melder einbauen. Das heißt, die den sprunghaften Anschrieb über eine Temperatur, wie zum Beispiel 68 Grad entsteht und somit eine offene Brandquelle größeren Ausmaß, wo mehr Wärmeenergie dahinter ist, erkennen würde. Oder eben auf deren Fluchtwege, was auch typisch ist, zum Beispiel Handfeuermelder am Ausgang von so einer Raucherlounge. Weil eben ein Mensch den normalen Rauch und jetzt tatsächlich einen Brandherd, wo ein Qualm entsteht und eine richtige Gefahr ist, manuell diese Brandmeldung rausführt. Das bedeutet, man kann entweder organisatorisch für Bereiche, in denen man plant, dass bestimmte Umweltgrößen, wie bei einer Lackiererei, Schweißerei oder ähnlichem, wo es Umweltgrößen gibt, die man schon von vornherein weiß, erkennen würde. Oder man hat auch bestimmte Sensoren, die in bestimmten Fenstern den Umweltwert nachführen können, je nachdem, wie sauber oder verschmutzt diese Umwelt ist. Also hier kann man schon bereits bei der Planungsphase mitarbeiten und damit auch aufgrund der vielen Erfahrungswerte, die es auch gibt, langfristig eine geringste Art Anzahl an Fehlalarmen oder Falschmeldungen dadurch erreichen.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass ich zwei verschiedene Melder nehme, die beide anschlagen müssen, bevor das System reagiert?
Jawohl, das ist eine technische Programmiermöglichkeit, dass man entweder eine Zwei-Melder-Abhängigkeit hat oder zwei Meldergruppen. Das heißt, entweder müssen zwei gleichartige oder unterschiedliche Melder, ein optischer und thermischer zum Beispiel, innerhalb einer Räumlichkeit oder innerhalb einer bestimmten Zeit beide hintereinander oder zeitgleich auslösen. Damit wird eben ein Brand von mehreren Kenngrößen detektiert und löst dann wirklich einen Alarm aus. Alles andere wäre nur ein Überschreiten eines Toleranzwertes, zu hoher Temperatur oder Rauch- oder Rußpartikel zum Beispiel. Also hier kann man auch elektrotechnisch einiges hinkriegen.
Okay. Ja, Herr Jettl, es war wie immer eine Freude, Ihnen bei dieser Technik zuzuhören. Man merkt, dass Sie da wirklich drin sind und auch dieses vielleicht für einen Außenstehenden sehr trockene Thema super rüberbringen können. Herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit Ihnen. Schönen Tag.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.